herzlich willkommen zu Amen Berlin. Wir freuen uns so sehr, dass du dir diesen Podcast anhörst. Unser Wunsch ist, dass du mit Jesus, dem Zentrum unseres Glaubens, connectest, der wahren Quelle, die dein Leben erfüllt. Jetzt heißen wir Amen Berlin und wir sind immer noch Teil vom C3 Global Movement. Mit unserem neuen Namen sagen wir klar, Amen ist unser Ja zu Gottes Wirken. Wir beten, dass diese Predigt dich ermutigt und näher an Jesus Herz zieht. Viel Freude mit der Predigt.
Ich freue mich, mit euch in die Serie reinzugehen, in der wir gerade sind. Vanessa hat das gerade schon kurz erwähnt. Wir gehen durch die Bergpredigt und werden uns heute mit der Frage auseinandersetzen, wie kann ich nach Gottes Willen leben? Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage schon mal gestellt hast. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wahrscheinlich schon. Und vor allem, wenn du die Bergpredigt gelesen hast, dann wahrscheinlich erst recht. Und ich will mit uns einfach einsteigen in Kapitel 5, Verse 17 und 18. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag die gerne auf. Oder an deinem Handy oder wie auch immer. Wir lesen Matthäus 5, 17 bis 18. Jesus sagt: Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Alles muss sich erfüllen. Jesus hat in den Versen vorher angefangen zu reden und das Weltbild der Leute damals auf den Kopf zu stellen. Er hat so Verse, so Sachen gesagt wie: Freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten. Oder anders gesagt: Reich sind die, die arm sind. Das ergibt keinen Sinn. Er hat angefangen, etwas auf den das Weltbild der Leute auf den Kopf zu stellen und hört damit hier auch nicht auf. Denn die nächsten Verse werden ein bisschen verrückt. Bevor wir da reingehen, vielleicht die erste Frage, die du dir stellst, die ich mir gestellt habe: Warum beginnt Jesus dieses Gespräch hier, dass er Bezug nimmt auf das Gesetz? Was ist das Gesetz? Worüber redet Jesus hier eigentlich? Dazu eine Frage an dich: Wer von euch hat schon mal Dritte Mose gelesen? Ja, gehen ein paar Hände hoch, super. Wer hat es genossen, Dritte Mose zu lesen? Ja, nicht so viele. Mir geht's ähnlich. Das ist auch der Teil in der Bibel, den ich ohne schlechten Gewissens überspringe. Um ganz ehrlich hier zu sein, denn Levitikus, dritte Mose, ist ein Buch von 27 Kapiteln über die Gesetze, die Gott seinem Volk gibt. Und wir als neue, moderne Christen sitzen da und denken uns, was um alles in der Welt passiert hier gerade? Was soll das bedeuten und warum redet Gott über das Gesetz, beziehungsweise warum gibt Gott überhaupt seinem Volk dieses Gesetz? Denn was ich interessant finde, ist, obwohl wir am anderen Ende der Weltgeschichte sitzen und uns fragen oder diese Kapitel überspringen, weil wir nichts damit anfangen können, gibt es auf der anderen Seite Leute, die über die Gesetze schwärmen, als wären es Liebesbriefe. Psalm 119, über 170 Verse über das Gesetz Gottes. Und da stehen so Sachen drin wie in Vers 47 und 48: Mit großer Freude erfüllen mich deine Gebote, die ich so lieb gewonnen habe. Ja, ich liebe und verehre deine Gebote und über deine Bestimmungen sinne ich nach. Fühlt das jemand von euch? Oder Vers 52: Wenn ich über deine Gesetze nachdenke, die seit ewigen Zeiten gelten, werde ich getröstet. Da finde ich mich auch nicht wieder. Aber nur weil du und ich nichts damit anfangen können, bedeutet es nicht, dass die Gesetze nicht einen Grund und eine Wichtigkeit haben. Und ich will uns heute drei Gründe geben, warum Gott seinem Volk diese Gesetze gegeben hat. Der erste Grund ist der: Das Gesetz zeigt den Charakter Gottes. Gott gibt seinem Volk das Gesetz, um ihnen zu zeigen, wer er ist und ihnen gleichzeitig zu helfen und sie ihnen zu lehren, wie sie mit einem heiligen Gott Gemeinschaft haben können. Gott offenbart seine Werte, seine Prioritäten und seine Ordnung in den Gesetzen. Der zweite Grund ist, das Gesetz zeigt dem Menschen seine Sünde. Im Römerbrief schreibt Paulus, das Gesetz oder durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Der Mensch weiß durch das Gesetz, dass er schuldig ist. Charles Spurgeon hat mal gesagt, das Gesetz ist wie ein Spiegel. Es zeigt uns unseren Schmutz, aber es kann uns nicht reinigen. Und der dritte Punkt ist, das Gesetz formt ein heiliges Volk. N.T. Wright sagte mal, Gott gab das Gesetz, um ein Volk zu formen, das der Welt zeigen würde, wie er ist. Oder Dietrich Bonhoeffer, Gott gibt das Gesetz, weil er will, dass sein Volk ihn widerspiegelt. Und wenn man diese Aussagen liest und parallel das Gesetz liest, denkst du dir, spannend. Spannende Form, wie Gott diese Dinge versucht in die Realität zu bringen oder sein Volk zu formen durch die Gebote und Gesetze, die er gibt. Er gibt ihnen Richtlinien, um ihnen einen Weg zu zeigen, wie er eigentlich von Anfang an mit uns Menschen in Verbindung sein sollte, wollte. Das Interessante finde ich hier, dass Jesus viele Jahre später dieses ganze Konstrukt um die Gesetze wieder aufgreift und sagt, ich bin nicht gekommen, damit diese Gesetze nicht mehr existieren, sondern ich bin gekommen, um diese zu erfüllen. Ihr müsst euch vorstellen, in dieser Zeit, wo Jesus lebte, war das Gesetz nicht etwas Unverständliches oder etwas Neues für die Leute, sondern es gab Gruppierungen wie die Pharisäer oder Schriftgelehrte, die mit aller Kraft daran gearbeitet haben, dass das Volk, dass sie sicherstellen, dass das Volk die Gebote hält. Das war ihre Existenz. Es gab Gruppierungen, die sichergestellt haben, wie so diese Gesetzpolizei. Die haben sichergestellt, dass das Volk die Gebote hält, die Gott ihnen gegeben hat. Warum? Weil sie Ehrfurcht vor Gott hatten. Weil sie verstanden haben, dass Gott diese Gebote, Gesetze nicht einfach ohne Grund gegeben hat, sondern es eine Bestimmung für den Menschen gab hinter diesen Gesetzen. Und dann kommt da ein Mann. Er taucht auf der Bildfläche auf. Er stellt sich hin und sagt, ändert euer Leben. Gott wird jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Jesus beginnt, die gute Nachricht zu verkünden. Menschen fangen an, ihm zu folgen. Wunder passieren. Keiner kann erklären, warum. Und keiner weiß, was hat es mit diesem Mann auf sich. Und dann setzt Jesus sich auf den Berg und fängt an, diese Bergpredigt zu predigen. Und sagt, hey, ich bin nicht gekommen, um das, was ihr kennt, das Gesetz von damals wegzuschaffen, etwas Neues zu schaffen, sondern ich bin gekommen, um es zur Erfüllung zu bringen. Zu dem, was es eigentlich, wofür es eigentlich gedacht war. Die Frage ist, inwiefern erfüllt Jesus das Gesetz? Wie hängen Gesetz und Jesus miteinander zusammen? Und auch hier wieder drei Punkte. Erster Punkt, Jesus zeigt Gottes Charakter. Ab Vers 21, also wenn wir den Abschnitt weitergehen, am Vers 21 lesen wir bis 48, geht Jesus auf 6 verschiedene Gesetze ein, die Gott damals seinem Volk gegeben hat, aus 5 verschiedenen Themengruppen und definiert diese neu. Und er sagt zum Beispiel Dinge wie, ihr wisst, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist, du sollst nicht morden. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder oder seine Schwester zornig ist, gehört vor Gericht. Interessant, dass er diese Dinge sagt, obwohl er vorher gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um das wegzuschaffen. Und es fühlt sich an, als würde er uns neue, härtere Gesetze geben. Aber das ist nicht das, was Jesus hier macht. Vers 27 sagt er, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen. Und er geht auf Zorn, auf Ehebruch, Wahrhaftigkeit, Vergeltung und Liebe ein. Verschiedene Themen, wo er immer wieder das alte, also das gegebene Gesetz aufgreift und sagt, ich aber sage euch, und er definiert das neu und radikalisiert das Gesetz auf interessante Art und Weise. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jedes Mal, wenn ich diese Verse lese, sitze ich da und denke, wie um alles in der Welt. Hätte das Gesetz stehen oder wäre das Gesetz stehen geblieben bei du sollst nicht morden, hätte ich mich da stolz hinsetzen können und sagen können, check, eingehalten. Du sollst nicht die Ehe brechen, check, eingehalten. Aber Jesus setzt sich dahin und sagt, nicht das Morden ist das Problem, sondern der Zorn in deinem Herzen. Und ich glaube, das ist genau das, was Jesus hier auf den Punkt bringen will und was er hier deutlich machen will, dass jeglicher Versuch, den Maßstäben Gottes gerecht zu leben, aussichtslos ist. Die Leute um ihn herum, die so drauf fokussiert waren, die Gesetze einzuhalten, die Gott ihnen gegeben hat, für die muss es ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Weil sie arbeiten daran, die Gesetze einzuhalten und Jesus sagt, hör auf, du schaffst es nicht. Denn nicht das, was du tust, ist das Problem, sondern das, was in deinem Herzen passiert, ist das Problem. Denn Mord ist nur die äußerliche Form von dem, was in deinem Herzen passiert. Der Ehebruch ist nur die äußerliche Form von dem, was in deinem Herzen passiert. Und Jesus radikalisiert das in der Form, dass er sagt, es ging nie darum, um das reine Tun. Es ging nicht um deine Hand, sondern es ging um dein Herz. Das Herz ist die viel tiefere Ebene. Und mein Handeln ist nur das Resultat, das Ergebnis von dem, was in meinem Herzen passiert. Wenn mein Herz gesund ist, wird mein Herz auch gesunde Taten hervorbringen. Wenn mein Herz nicht gesund ist, wird das, was rauskommt, auch nicht gesund sein. Das Schöne an diesem Text ist der, dass wir tausende Jahre später hier stehen und wissen, wie der Outcome ist. Wir sitzen nicht mit Jesus auf dem Berg und fragen uns, was um alles in der Welt soll das bedeuten, sondern wir gucken zurück und wissen, Jesus saß auf dem Berg und Jesus hat seine Sachen gemacht und Jesus war auch am Kreuz und Jesus ist auch wieder auferstanden und da stehen wir heute. Deswegen Punkt Nummer zwei, was Jesus mit dem Gesetz zu tun hat, ist, Jesus schafft Rettung für die Sünde der Menschen. Hebräer 4, Vers 15 lesen wir, Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Jesus vollendete das Gesetz dadurch, dass er als der erste und einzige Mensch das halten konnte, was Gott geboten hat. Er ist der Einzige, der ein sündloses Leben leben konnte und der in dem, wie er gelebt hat, den Charakter Gottes in voller Form widerspiegeln konnte. Er ist der Einzige, der in der Lage war, uns Menschen in diese Vollkommenheit hineinzuführen, dadurch, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat. Galater 3, Vers 13 schreibt Paulus, Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft. Also anders gesagt, das Resultat von dem Nicht-Einhalten des Gesetzes ist das, was wir verdient haben. Tod. Aber Jesus hat uns losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Durch das Gesetz kam die Erkenntnis der Sünde. Und das Endergebnis von Sünde ist tot. Und das ist das, was du und ich verdient haben. Aber den Tod hat Jesus auf sich genommen. deinen verdienten Tod, meinen verdienten Tod hat Jesus auf sich genommen. Und das führt uns zu dem, dass Jesus in Johannes 19, Vers 30 wird beschrieben, wie Jesus am Kreuz hängt und sagt, es ist vollbracht. Diese Worte anders übersetzt kann man auch sagen, es ist vollständig erfüllt. Das war der Moment, wo Jesus das Gesetz vollständig erfüllt hat, weil er das, was du und ich verdient haben, auf sich genommen hat. Er hat Rettung gebracht für unsere Sünde. Aber, wichtig, nur weil das Gesetz jetzt vollkommen erfüllt ist, bedeutet es nicht, dass du und ich damit nichts mehr zu tun haben. Sondern das, was passiert ist, ist, dass das Resultat des Nicht-Einhaltens des Gesetzes, das hat Jesus auf sich genommen. Bedeutet nicht, dass die Art und Weise, wie Gott sich den Menschen vorgestellt hat, in den Gesetzen nicht trotzdem zu finden ist. Die Kultur, die Gott gegeben hat, das heilige Volk, das er formen wollte, ist durch Jesus offenbar geworden. Dritter Punkt, was Jesus mit dem Gesetz zu tun hat, ist, Jesus formt ein heiliges Volk durch den Heiligen Geist. Denn es ist nicht stehen geblieben bei, es ist vollbracht. Es ist vollbracht, dass du und ich nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes leben müssen. Aber du und ich haben trotzdem den Auftrag, ein heiliges Volk zu sein. Das ist das, was Jesus oder was Gott sagt. Er sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Es ist sein Auftrag an uns. Aber was bedeutet das? Offensichtlich hat das reine Gesetz nicht ausgereicht, um das Volk zu einem heiligen Volk werden zu lassen. Und es war auch nie der Plan, dass das alleine reichen soll. Weil die Realität ist die, du und ich, wir haben nicht die Kraft, um heilig zu leben. Egal, wie viel Gutes du tust, egal, wie viel Geld du an Hilfsorganisationen spendest, egal, wie viel Menschen du hilfst, nichts, was du tust, wird dich heilig und gerecht vor Gott dastehen lassen. Und das ist eine harte Wahrheit, weil ich bin hier, um dich daran zu erinnern. Und mich immer wieder daran zu erinnern. Nichts, was wir tun, wird uns heilig und gerecht vor Gott dastehen lassen. Römer 3, Vers 23 schreibt Paulus, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Die Herrlichkeit, in der du und ich eigentlich geschaffen werden sollten, haben wir verloren in dem Moment, wo der Mensch sich gegen Gott entschieden hat. Gott hat damals den Menschen, die Bibel sagt, Gott hat den Menschen gemacht in seinem Ebenbild. Aber Dinge sind zerbrochen, weil wir Menschen uns gegen Gott entschieden haben. Und es gibt nur einen Weg, um das Blatt wieder zu wenden. Und dieser eine Weg ist du und ich, wir brauchen ein neues Herz, was in der Lage ist, den Maßstäben Gottes gerecht zu werden. Du und ich, wir brauchen ein neues Herz, was in der Lage ist zu leben nach Gottes Willen. Die gute Nachricht ist die, Jeremia 31, Vers 33, viele, viele Jahre vor Jesus. Jeremia ist ein prophetisches Buch, wo Gott in die Zukunft spricht und sagt, ich werde ich werde meinem Volk das Gesetz nicht mehr auf Steintafeln geben, wie ich es damals getan habe, sondern ich werde mein Gesetz in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Und diese Prophetie ist darin erfüllt, dass Jesus sein Leben gegeben hat und uns seinen Heiligen Geist dagelassen hat. Denn in dem Moment, wo wir aufhören, für unsere Gerechtigkeit zu kämpfen, Jesus annehmen, bekommen wir den Heiligen Geist, der Teil der Dreieinigkeit ist, der das Gesetz Gottes in sich trägt und nun in uns ist. Das Gesetz Gottes ist nicht mehr einfach nur auf Steintafeln, sondern in unser Herz geschrieben. Also, der Schlüssel, um ein Leben nach Gottes Willen zu leben, ist der Heilige Geist. Danke. Und ich glaube ganz häufig, ich merke das bei mir als allererstes, ich glaube, ich unterschätze die Kraft des Heiligen Geistes in mir. Und wisst ihr, warum ich das glaube? Würde ich zu 100% vertrauen und glauben, wie viel Kraft, also die Bibel sagt, dass die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in dir und mir lebt. Das ist eine große Kraft. Wenn ich das wirklich glauben würde, so wirklich, dann würde ich aufhören, für meine Gerechtigkeit zu kämpfen. Dann würde ich aufhören, zu versuchen, ein Leben nach Gottes Maßstäben zu leben, ein besserer Mensch zu werden, sondern verstehen, dass ich das sowieso nicht kann. Und ich würde aufhören, meine Hände ans Lenkrad zu legen und sagen, Heiliger Geist, it's your turn. Aber da ich das nicht tue, habe ich wohl ein Glaubensleck. Und ich unterschätze die Kraft, die eigentlich in mir ist. Der Heilige Geist gibt uns zwei Dinge. Wenn der Heilige Geist in uns kommt, sagt die Bibel, dann bringt er Gaben. Es gibt die Gabe des Heiligen Geistes, die er schenkt. Und es gibt die Frucht des Heiligen Geistes, die er gibt. Und unter Gaben fallen so Sachen wie die Gabe des Glaubens oder die Gabe der Heilung oder das Wort der Erkenntnis, you name it. Ich werde jetzt nicht alle auflisten. Unter die Frucht fallen Dinge wie Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Und ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, hey, du musst für die Gabe des Heiligen Geistes arbeiten, würde jeder von uns sagen, hey, das macht doch keinen Sinn, das ist doch ein Geschenk des Heiligen Geistes, dafür muss ich doch nicht arbeiten, das kriege ich doch einfach. Oder? Ergibt Sinn. Die Frage ist, warum denken wir, dass die Frucht des Heiligen Geistes etwas ist, wofür ich arbeiten muss? Und ich habe die gerade vorgelesen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. By the way, es ist die Frucht und nicht Früchte. Es ist ein Paket, was du und ich bekommen haben. In dem Moment, wo du den Heiligen Geist bekommen hast, sind Liebe, Freude, Friede alles in dir. Nichts, wofür du kämpfen musst, sondern einfach, was du schon längst hast, weil der Heilige Geist es dir gegeben hat. Ich merke an meinem Leben aber, wie häufig ich doch dafür kämpfen muss. Jesus spricht hier in Kapitel 5, spricht er darüber, dass er sagt, euch wurde gesagt, ihr sollt euren Nächsten lieben und eure Feinde hassen. Ich sage euch, liebt eure Feinde. Schreit es raus. Liebt eure Feinde. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal ertappe ich mich dabei zu beten, Jesus, hilf mir, diese Person zu lieben. Das Ding ist, ich muss das gar nicht beten. Sondern ich soll aufhören, dafür zu kämpfen, die Person zu lieben, sondern sagen, Heiliger Geist, liebe du diese Person. Als Vater, ich höre auf, dafür zu beten, geduldig mit meinen Kindern zu sein, sondern zu sagen, Heiliger Geist, it's your turn. Ich kann nicht. Die Gabe und die Frucht sind Geschenke, die der Heilige Geist gibt, für die wir nicht kämpfen müssen, sondern die wir, wo wir dem Heiligen Geist die Autorität geben müssen, diese in uns zu leben. Galater 5, Vers 16. Galater 5, Vers 16. Fängt Paulus den Vers an, dass er sagt, ich sage euch, wandelt im Geist. Die Schwierigkeit, die ich manchmal habe mit dem Konzept von der Heilige Geist ist in mir, und er gibt dir diese ganzen Sachen, ist, dass ich häufig in meinem Leben gegen die Wand laufe und merke, irgendwie habe ich es doch nicht. Ich habe die Liebe nicht, die ich eigentlich haben sollte. Ich habe die Geduld nicht, die ich eigentlich haben sollte. Ich habe die Selbstbeherrschung nicht, die ich eigentlich haben sollte. Der Trugschluss ist der, dass wir denken, nur weil ich es jetzt gerade nicht habe, habe ich den Heiligen Geist nicht. Die Wahrheit ist nämlich, dass mit dem Heiligen Geist leben ist ein Wandel und kein Werk. Nur weil du den Heiligen Geist hast, hat sich das Leben nicht zu 180 Grad gedreht und alles ist perfekt. Denn so funktioniert das nicht. Es ist ein bewusstes Arbeiten in eine Beziehung und Lernen, meine Hände vom Steuerrad zu nehmen und zu sagen, Heiliger Geist, du musst leiten, du musst gehen, du bist die Kraft in mir und nicht meine eigene Kraft, die mich nach vorne treibt. Der Prozess liegt nicht darin, besser darin zu werden, Dinge nicht falsch zu machen, sondern besser darin zu werden, den Heiligen Geist leben zu lassen. Der Prozess ist nicht der, ein besserer Mensch zu werden. Der Prozess ist der, dem Heiligen Geist seine Arbeit machen zu lassen. Statt alle einzelnen Gebote zu halten, an tausend Dingen gleichzeitig zu arbeiten, haben du und ich eigentlich nur noch einen einzigen Job. In die Beziehung mit Jesus zu investieren und den Heiligen Geist seinen Job machen zu lassen. Galater 2, Vers 20. Der Vers, der mein Leben die letzten Monate sehr geprägt hat. Alle, die im Night College waren, wissen das. Aber auch hier werde ich meine Predigt damit beenden. Denn das Ziel ist es nicht, besser zu werden, sondern das Ziel ist zu begreifen, das wirkliche, wahre Christenleben liegt darin zu begreifen, Galater 2, Vers 20, dass jetzt nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Es ist nicht meine Kraft, es ist nicht deine Kraft, die dein Leben vorantreibt, sondern das Ziel des Christseins ist es zu lernen, Christus in dir leben zu lassen. Jeden Tag. Jesus ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Er ist die Erfüllung. Jesus hat mit seinem Leben Gottes Charakter offenbart. Er hat durch seinen Tod unsere verdiente Schuld auf sich genommen und er formt durch seinen Geist ein heiliges Volk. All das, was das Gesetz vollbringen sollte, hat Jesus vollbracht. Und nur durch den Heiligen Geist sind du und ich in der Lage, ein Leben nach Gottes Willen zu leben. Nicht, weil wir bessere Menschen werden, sondern weil der Heilige Geist uns von innen heraus erneuert. Wir haben ein neues Herz, welches die Gesetze Gottes von nun an in sich trägt und nicht auf Steintafeln mit uns mitschleppen. Und vielleicht fragst du dich heute Morgen, Mittag, was auch immer, wie bekomme ich denn den Heiligen Geist? Oder wie komme ich an den Punkt, dass ich dem Heiligen Geist erneut die Autorität geben kann, die er verdient? Und ich glaube, für beide Personengruppen gibt es eine Antwort. Und die Antwort ist Buße. Buße ist kein sexy Wort. Aber es ist das, worüber die Bibel redet. Buße bedeutet, ich gehe in eine Richtung und ich kehre um und laufe in die andere Richtung. Es bedeutet, ich lebe mein Leben aus meiner Kraft und ich kehre um und sage, Heiliger Geist, du musst mein Leben lenken. Es bedeutet, ich laufe nicht meinen Idealen hinterher, sondern ich konzentriere mich darauf, was Gottes Ideale sind, was seine Maßstäbe sind. Und ich drehe um. Und meine Einladung an uns alle heute ist, diesen Schritt zu gehen. Egal, ob du mit Jesus noch gar nicht unterwegs bist, dann ist die Einladung an dich heute aufzuhören, für deinen Weg zu kämpfen, sondern Jesus, das Angebot von Jesus anzunehmen. Jesus geht nicht nochmal für deine Schuld ans Kreuz. Deine Schuld ist schon vergeben. Die Frage ist, nimmst du das an oder nicht? Jesus hat das Geschenk verpackt dahingestellt und sagt, du darfst entscheiden, ob du es annimmst oder nicht. Der Gedanke ist verrückt. Selbst wenn du Nein sagen würdest, ist Jesus ans Kreuz gegangen für dich. Die Entscheidung liegt bei dir.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt hat. Wir würden uns riesig freuen, dich in einem unserer Gottesdienste oder bei unseren Dinnerpartys in Berlin willkommen zu heißen. Besuch uns gerne online unter amen.berlin oder connecte dich mit uns auf Instagram @amen.berlin. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, kannst du das liebend gerne über unsere Webseite tun. Wir würden es lieben, gemeinsam mit dir zu partnern, damit mehr Menschen Jesus erleben.